Heute ist der 4. Juli. Das ist für uns ein ganz normaler Arbeitstag, aber in den USA stehen heute so gut wie alle Räder still. Es ist Nationalfeiertag, es wird gefeiert, Barbecue ist Pflicht und auch heute Abend das obligatorische Feuerwerk am Abend. Wir nehmen diesen 4. Juli zum Anlass, mal auf die transatlantischen Beziehungen zu schauen. Mit Michael Link von der FDP, er ist Bundestagsabgeordneter und Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit. Herr Link, US-Präsident Biden hat kurz nach seiner Amtsübernahme mit ziemlich viel Pathos verkündet, Amerika ist zurück. Wir werden unsere Bündnisse, unsere Allianzen wieder in Ordnung bringen und uns wieder auf die Welt einlassen. Das war natürlich alles auf seinen Amtsvorgänger Trump und dessen Politik gemünzt. Sind denn die Scherben, die Trump hinterlassen hat, sind die zusammengekehrt und ist das transatlantische Bündnis gekittet?
Sagen wir mal so, wir merken jetzt erst mit einem Präsidenten wie Biden, der mit seiner Administration, also mit seinem Regierungsteam, die EU und auch Deutschland wirklich ernst nimmt, merken wir erst, wie wichtig es ist, dass man einen Partner hat, mit dem man auch wirklich vertrauensvoll reden kann. Bei Trump war das Problem ja das, dass man letzten Endes nicht nur nicht wusste, was er tat, sondern mehr noch, man wusste sogar, dass er explizit gegen die Europäische Union gearbeitet hat. Er hat mehrere Staaten versucht zu überzeugen, auszutreten, nicht nur Großbritannien, was ja von sich aus austrat, aber auch andere wie Polen, die baltischen Staaten. Und das ist jetzt anders. Ob es gekittet ist im Sinne von dauerhaft, das kann man in der Politik nie sagen, denn das hängt vom Morgen ab und das Morgen hängt die Demokratien von Wahlen ab. Und da sind wir in den USA vor wichtigen Wahlen, deshalb können wir leider nicht in die Zukunft sehen, ob das Verhältnis so gut bleibt, wie es jetzt ist.
Aber sind unterm Strich aus Ihrer Sicht die Beziehungen wieder ungefähr auf dem Stand, auf dem sie vor Trump waren?
Back to normal gibt es da auch nicht, weil es ja kein wirkliches Normal gibt. Ich würde so sagen, wir haben bei Biden gesehen, dass auch er ganz klar amerikanische Interessen zuerst setzt. Es gibt ja zum Beispiel seine Aussage Buy American, also kauft Waren aus den USA. Das schreckt manchmal nicht nur uns, sondern auch die kanadischen Nachbarn der USA. Also,
ja, aber es ist ja legitim, ne? Ich meine, er ist immerhin von den US-Bürgern gewählt.
Das ist legitim, auf jeden Fall. Aber wenn wir in dieser Zeitenwende, in der wir ja leben, wenn wir da nicht lernen, dass wir sozusagen bei unseren Partnern nicht auch versuchen, erstmal die Partner zuerst zu setzen, sowohl in der Sicherheit, aber auch im Handel, dann gehen wir zu kurz. Also Protektionismus, jeder für sich alleine in der Handelspolitik, in der Wirtschaftspolitik, das ist nicht die Lösung. Aber noch einmal, Biden ist bei all dem, was er auch an amerikanischen Interessen zuerst setzt, wesentlich partnerorientierter. Er versucht, die Interessen der Partner zu verstehen. Er konfrontiert sie nicht mit seinen Meinungen im Sinne von friss oder stirb, sondern er versucht zu überzeugen für amerikanische Positionen. Und das, würde ich sagen, ist ein guter Zustand. Ein Normalzustand allerdings gibt es in der Politik, wie gesagt, normalerweise nie. Denn jeden Tag kommen neue Herausforderungen. Wir wissen nicht, wie gesagt, wie die nächsten Wahlen ausgehen.
Die große Herausforderung im Moment sicherheitspolitisch ist natürlich der russische Überfall auf die Ukraine, der auch dafür gesorgt hat, dass der Westen sehr eng zusammengerückt ist. Welchen Anteil hat denn dieser russische Krieg aus Ihrer Sicht an dieser neuen westlichen Geschlossenheit?
Auf jeden Fall einen großen. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass jetzt neuer Schwung gekommen ist in das Handelsabkommen mit Kanada. Ganz wichtiger Punkt, CETA. Es ist noch leider noch nicht ratifiziert, aber vor dem Hintergrund dieses Konfliktes hat man sich durchaus, überlegt man sich jetzt natürlich, wie können wir enger zusammenarbeiten. Und das ist so ein Beispiel der Handelspolitik, das nicht vielleicht in der ersten Schlagzeile macht, aber deshalb erwähne ich es bewusst, weil das, was die erste Schlagzeile macht zurzeit, die militärische Zusammenarbeit, die engere Zusammenarbeit in der NATO, das ist zu Recht erfolgt und paradoxerweise hat Putin genau das erreicht, was er eigentlich nicht wollte. Eine Wiederbelebung der NATO, eine Erweiterung der NATO und ein stärkeres transatlantisches Bündnis.
Unter Trump war der Tenor in der bundesrepublikanischen und auch in der europäischen Sicherheitspolitik, naja, die Erkenntnis, wir müssen uns eher auf uns selbst verlassen können. Wir müssen uns ein bisschen mehr auf die Hinterbeine stellen, selbstständiger werden, weniger auf die USA bauen. Haben wir das geschafft? Sind wir heute etwas selbstständiger in Sachen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik als vor 4 Jahren?
Das ist eine spannende Frage, denn was heißt selbstständig? Wenn es selbstständig heißt, dass wir sozusagen uns abkoppeln von den USA, also zum Beispiel auch die EU eigene militärische Strukturen aufbaut, die nicht mit der NATO verbunden wären, dann glaube ich, wäre es falsch. Was wir aber geschafft haben, ist, dass wir innerhalb der NATO und zwar durchaus in Arbeitsteilung an solchen Dingen wie einsatzfähigen Kräften gearbeitet haben, dass wir auf europäischer Seite, zum Beispiel Deutschland, verstanden haben, dass wir mehr auch für unsere Verteidigung tun müssen. Also ja, wie soll ich sagen, wir sind leistungsfähiger geworden. Wir sind auch selbstständiger geworden, aber wir müssen gleichzeitig darauf achten, dass wir uns auch nicht abkoppeln in den Verteidigungsbemühungen, denn das erfolgreichste Bündnis ist nun mal die NATO und deshalb versuchen wir alles, was wir mehr machen auf der europäischen Seite, als europäischen Pfeiler der NATO zu sehen und nicht als Abkoppeln vom transatlantischen Verhältnis.
Die NATO hat sich ja jetzt gerade dieser Tage in Madrid neu aufgestellt und da hat Präsident Biden gesagt, da hat Präsident Biden angekündigt, man werde die Truppenstärke in Europa erhöhen. Das soll an der Ostflanke des Bündnisses geschehen. Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht Deutschland noch als Stationierungsort, auch als Drehkreuz für die Aktivitäten der USA?
Aus meinen Gesprächen heraus kann ich Ihnen ganz klar sagen, die Amerikaner wissen, dass Deutschland als Drehkreuz unverzichtbar ist. Wenn sie jetzt mehr machen im Bereich Rumänien, im Bereich Polen, das kann die zentralen Drehkreuzfunktionen, die die amerikanischen Militärbasen zum Beispiel in Ramstein haben, in Landstuhl, aber auch die Headquarters in Stuttgart. Wir haben ja das afrikanische Hauptquartier dort, wir haben das Hauptquartier für Europa, der US-Streitkräfte dort. Die sind weiterhin wichtig und da investiert ja Biden mehr darin. Er hat ja als eine seiner ersten Amtshandlungen die Entscheidung von Trump widerrufen, Truppen abzuziehen. Die Amerikaner, kurz gesagt, sie schätzen einfach am Standort Deutschland neben der Sicherheit, die sie hier genießen, im Sinne von der Akzeptanz, die sie hier genießen, auch die Lebensqualität und den zentralen Standort, den halt Deutschland hat. Also Deutschland, ohne es jetzt zu überbewerten, ist schon auf dem europäischen Kontinent und bleibt auch der zentrale Partner der USA.
Sie haben eingangs unseres Gesprächs gesagt, die Partnerschaft der USA und Deutschlands beruhen auch auf einer Wertegemeinschaft, auf gemeinsam geteilten Überzeugungen und eben Werten. Wie weit ist es denn damit tatsächlich her? Der oberste Gerichtshof der USA hat jüngst drei wichtige Urteile gefällt, mit denen viele hierzulande sicher Bauchschmerzen haben. Da ist das Waffenrecht, da ist das Abtreibungsrecht, da ist der Umweltschutz. In allen drei Bereichen muss man doch ehrlicherweise sagen, da liegt sehr viel mehr als nur der Atlantik zwischen den USA und Deutschland.
Ja, ich sage ehrlich, ich habe auch bei einigen dieser Urteile wirklich sehr geschluckt. Wenn man die liest, wenn man die sehr, sehr weitgehenden Urteile liest, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, als dass dort so eine Art, lassen Sie mich ganz vorsichtig sagen, bei Teilen, auch im republikanischen Lager, aber auch jetzt hier gerade beim Gericht, so eine Art Stimmung wiederkehrt, lasst uns doch einfach den einzelnen Mitgliedstaaten wieder mehr Rechte zurückgeben, also fast schon so eine Art Konföderalisierung wieder. Das sehen Sie bei den drei von Ihnen erwähnten Urteilen sehr deutlich, weil alle drei waren ja, sowohl dem Umweltschutzurteil als auch das Waffenrechturteil als auch das Abtreibungsurteil, haben ja mit dem Verhältnis zwischen dem Zentrum zu tun und dem, was die Teilstaaten dürfen, also Washington und die Teilstaaten. Und da, glaube ich, über diesen Weg kommen wir zur Lösung. Wir haben einfach in den USA einen wirklich fast schon ja kulturellen Kampf zwischen denen, die sagen, nein, es muss vor Ort entschieden werden, und anderen, die halt sozusagen denken, nein, solche wichtigen Dinge brauchen wir eine gemeinsame Regel. Sehen Sie auch beim Wahlrecht übrigens, ja, wo die Demokraten immer wieder versucht haben, gemeinsame Wahlrechtsregeln für die gesamte USA haben und die Republikaner das eben nicht wollen, auf Staatsebene wollen. Also, das ist ein Konflikt, der ist nicht neu. Deshalb würde ich das nicht jetzt auf die Wertebasis beziehen. Was neu ist, ist die extreme offene politische Auseinandersetzung zwischen den Lagern in den USA, die noch stärker wird als vorher, die eigentlich seit der Tea Party da ist, aber die jetzt immer stärker wird. Und damit müssen wir umgehen, indem wir versuchen zu verstehen, wie die beiden verschiedenen Lager ticken, nicht eines verdammen und das andere hochjubeln, obwohl wir, und das gebe ich zu, sicherlich da auch die Verständnis und die Sympathien bei mir jedenfalls auch bei denen sind, die über die Urteile doch auch ein bisschen enttäuscht sind.
Aber da kann man doch eine gewisse Entfremdung erstmal nicht verleugnen. Wenn Sie sagen, wir müssen uns Mühe geben zu verstehen, wie unsere Partner auf der anderen Seite des Atlantiks in der Hinsicht ticken, das ist schon, da liegt doch was quer.
Aber es ist ja nicht neu. Wir haben Diese Strömungen, gerade auf der sehr konservativ-republikanischen Seite, auf der evangelikalen republikanischen Seite, sie sind nicht neu. Neu ist, dass sie es teilweise zurzeit jedenfalls im obersten Gerichtshof geschafft haben, die Mehrheit zu bekommen und sich das auch in Gerichten, Gerichtsurteil niederschlägt. Und wir haben aber gleichzeitig auch auf der europäischen Seite, schauen Sie nach Polen, schauen Sie in andere Länder, eben auch teilweise sehr stark, sehr konservative Bewegungen. Also wir müssen, glaube ich, bei unseren Werten ein bisschen tiefer gehen. Wir müssen sagen, nein, unser Einsatz für diese demokratischen, rechtsstaatlichen Werte umfasst aber dann auch bei den Rechten des Individuums, wenn ich an das Wahlrecht rangehe oder auch an das Thema Abtreibung rangehe, eben auch eine weitergehende Auffassung. Und die letzten Endes werden wir aber diese Bandbreite von Spannungen innerhalb des demokratischen Spektrums werden wir aushalten müssen. Auch wenn es nicht meine Meinung ist, was ein konservativer Republikaner sagt, so müssen wir es dennoch als Teil des demokratischen Spektrums aushalten.
Sie haben gerade die Mehrheit im Supreme Court angesprochen. Das ist ja ein Teil der Saat von Trump, die aufgegangen ist. Ganz direkt gefragt, wie geht es Ihnen denn bei dem Gedanken, Trump könnte in 2 Jahren wiedergewählt werden?
Das ist eine spannende Frage, die Sie mir gerne im Dezember wieder stellen können, nach den Midterms. Ich glaube, ich wage mich jetzt mal weit vor, ich glaube, dass die Republikanische Partei heute, das sehen Sie auch in den Vorwahlen jetzt gerade, dass Trump weiterhin ein Faktor ist, der nicht wegzudenken ist, aber auch nicht mehr alles alleine entscheidet. Und warten wir mal ab, was nach den Midterm-Elections tatsächlich geschieht, wie viele Kandidaten sich dort haben durchsetzen können, die wirklich seinem Lager angehören, oder ob wir nicht nach diesen wichtigen Zwischenwahlen im November, ob wir nicht da auch erste Köpfe bei den Republikanern sehen, die es wagen, sich sozusagen auch gegen ihn zu profilieren. Das gibt es ja schon einige, aber bisher nur relativ wenige. Nehmen Sie den Gouverneur von Georgia, zum Beispiel Brian Kemp und einige andere.
Aber Liz Cheney. Ich glaube,
Liz Cheney, die hoffentlich wieder aufgestellt wird in Wyoming, hoffentlich. Also ich würde sagen, da ist die letzte Messe noch nicht gesungen. Dennoch, klar, zum heutigen Stand hat Trump noch sehr viel Einfluss. Aber wir können hier bei einer Wahl, die noch 3 Jahre in der Zukunft liegt, letzten Endes heute nur spekulieren und rein spekulieren, das möchte ich nicht.
Und hoffen.
Hoffen darauf, ja, dass die Republikanische Partei mit ihrer großen demokratischen Tradition, mit ihrer großen Tradition auch eines aufgeklärten Konservatismus, sich nicht sozusagen zum Opfer eines ehemaligen Präsidenten machen lässt, der mit Lügen, und das darf man wirklich so deutlich sagen, mit Lügen, die versucht, das Wahlsystem der USA zu untergraben und das Vertrauen in demokratische Wahlen zu untergraben. Denn das ist es ja, was Trump macht. Er untergräbt aktiv das Vertrauen in die Institutionen eines Staates, und das ist gefährlich.